auch mit am Bus und viele werden ihn kennen. Ich weiß gar nicht, zum wievielten Mal du jetzt hier, wir haben aufgehört zu zählen, dabei bist. Das ist schön. Vielleicht sagst du nachher trotzdem noch zwei, drei Sätze zu dir oder zu euch als Familie, für alle, die dich noch nicht kennen. Genau, und ich halte gar keine lange Vorrede. Wir beten jetzt noch zusammen und dann wird Thorsten uns die Predigt halten. Stehen wir nochmal auf zum Beten. Ja, vielen Dank für diese Gelegenheit, großer Gott im Himmel, die wir haben dürfen, hier zu sein, in Ruhe und Frieden. Ich danke dir für jeden, der dabei ist. Du siehst, welche Erwartungen wir haben und in welcher Situation wir uns befinden, jeder ganz persönlich. Und ich danke dir, dass wir das schon so oft erlebt haben, dass du ganz persönlich in das Leben hineinsprichst durch dein Wort, durch die Bibel. Und ich danke dir, dass Thorsten hier ist und uns deine Worte weitergeben wird heute Morgen. Segne ihn bitte beim Reden und segne uns beim Zuhören. Danke, dass du da bist. Amen.
Amen.
Thorsten, bitteschön.
Ja, vielen Dank, dass ich heute Morgen wieder hier sein darf. Ich habe vorhin nachgezählt an meinen Fingern. Ich glaube, es ist das fünfte Mal, dass ich hier bin. Und ich freue mich, hier zu sein. Und irgendwie entstehen Beziehungen und viele kenne ich und ich genieße das wirklich, hier zu sein. Das ist echt schön. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft, die ich auch in den letzten Tagen genießen durfte. Ich habe Grüße mitgebracht aus meiner Heimatgemeinde, aus der christlichen Gemeinde im Haus am See in Krefeld, Bockum. Wir sind dankbar, dass wir hier sein dürfen. Du hast mich herausgefordert, nochmal was zu sagen zu meiner Familie. Anne-Karin und ich, wir haben 4 Kinder. Unsere 2 Ältesten, unsere Töchter sind schon verheiratet und unsere älteste Tochter erwartet Anfang nächsten Jahres im Februar ihr 3. Kind. Wir sind also schon Großeltern und das ist eine Riesenfreude, Großeltern zu sein. Das ist nochmal eine andere Dimension als mit den Kindern und hat auch den Vorteil, dass wenn sie nerven, man sie abgeben kann. aber so viel nerven sie noch nicht. Also wir sind sehr, sehr dankbar für das, was Gott uns schenkt. Unsere 2 Jungs wohnen noch zu Hause. Wir sind herausgefordert in diesem Jahr. Anfang Juni hat meine Frau eine Krebsdiagnose bekommen. Sie ist jetzt unter der Chemotherapie und immer fragen alle, wie geht's ihr? Und sie sagt, mir geht es gut. Und wir sind so dankbar, dass ihr gerade diesen zweiten Zyklus gut verträgt, der jetzt begonnen hat, so dass sie heute hier sein kann. Aber das Thema von heute, jetzt muss ich mal gucken, heißt vom Dunkel ins Licht. Und ein bisschen haben wir das erlebt in den letzten Monaten, was es heißt, dass es auf einmal dunkel wird. Und man irgendwie verzweifelt ist und einsam ist. Aber wir durften wissen, dass Gott an unserer Seite ist. Und das war das, was uns durchgetragen hat und davon wollen wir ein wenig mehr heute hören. Ja, wir wünschen uns Lebensveränderung. Gerade wenn man in einer Krise ist, wünscht man sich das. Aber ich glaube, generell hat jeder Mensch irgendwie oft eine Sehnsucht in sich nach Veränderung. Und gerade dann, wenn die Lebensumstände dunkel sind, umso mehr. Manchmal hat man so das Gefühl, man steckt in einem Tunnel und sieht am Ende das Licht nicht. Und wir sehnen uns nach Licht. Also der Titel ist ja vom Dunkel ins Licht. Und der Evangelist Johannes, der berichtet uns in seinem Evangelium von einem Mann. Und der steckte im wahrsten Sinne des Wortes im dunklen Tunnel seines Lebens. Von Geburt an. Denn er war blind geboren. Und dann kam der Tag, an dem er Jesus traf. Und das revolutionierte sein Leben, das veränderte ihn total. Die meisten Menschen in unserem Land haben auch schon mal was von Jesus gehört. Und wahrscheinlich gehörst auch du dazu. Doch wiederum, die meisten Menschen in unserem Land können auch nicht so richtig was mit diesem Jesus anfangen. Und damit sind diese Menschen nicht allein. Also wenn du dazu gehörst, sei ganz ruhig. Das geht vielen so, dass sie mit Jesus nichts anfangen können. Und das ging sogar seinen Jüngern so. Das waren 12 Männer. Am Ende waren es nur noch 11. Nachdem Jesus verurteilt wurde, sich einer vorher abgewandt. Aber diese 12 Jünger oder diese 11 am Ende, die wussten am Ende auch gar nicht so richtig, wer er ist. Denn am Ende des Johannesevangeliums, da sagt Jesus, Und wohlgemerkt waren diese Männer 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Und dann sagen die Jünger oder stellen die Frage, wer ist denn eigentlich dieser Mann? Für sie stand diese Frage immer noch offen. Jesus war verurteilt worden, ans Kreuz genagelt worden. Er starb dort, er wurde in ein Grab gelegt. Er stand am 3. Tag wieder auf und er begegnet seinen Jüngern am See. Und sie wagen es nicht, diese Frage laut zu stellen, aber sie reden untereinander und sagen, wer ist denn dieser Mann? Und diese Frage möchte ich heute an den Anfang stellen. Wer ist dieser Mann, Jesus Christus, für dich? Für viele Menschen ist Jesus ein Skandal, der Unruhe bringt in ihr Leben. Und für andere ist er der ganz persönliche Herr und der Retter. Und wir wollen jetzt mal einfach reinschauen in die Bibel. Und ich möchte gerne das ganze Kapitel 9 aus dem Johannesevangelium vorlesen, indem wir diesen Mann treffen, dem diese Frage eigentlich gestellt wurde in dieser Begebenheit. Wer eine Bibel hat, der kann die gerne mit aufschlagen. Johannesevangelium Kapitel 9. Und ich lese ab Vers 1. Und als Jesus vorüberging, sah er einen Menschen, blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus Speichel und strich den Teig auf seine Augen und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er, der Blindgeborene, hin und wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte, ich bin es. Sie sprachen nun zu ihm, wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist jener? Er sagt, ich weiß es nicht. Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Das waren so die wichtigen Männer in der Stadt, die das Sagen hatten, die eine geistliche Autorität hatten, die sagten, wo es in religiösen Fragen hinging, aber die einfach auch irgendwie die oberste Autorität hatten in dieser Stadt. Und so führen die Nachbarn den Blinden zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen, er legte Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Sie sagen nun wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworteten und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Fragt ihn, er ist mündig. Er wird selbst für sich reden. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Deswegen sagten seine Eltern, er ist mündig, fragt ihn. Sie riefen nun zum 2. Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Und sie sprachen wieder zu ihm, was hat er dir getan? Wie öffnete er deine Augen? Er antwortete ihnen, ich habe es schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Das ist irgendwie eine richtig verwirrende, riesige Geschichte. Als ich sie irgendwie nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, was passiert denn da überhaupt? Das ist ein Wust von Kommunikation, durch den man kaum durchsteigen kann. Und ich habe euch hier mal die Personen aufgeschrieben, die irgendwie beteiligt waren an dieser ganzen Diskussion. Da war Jesus, der Blindgeborene, die Eltern, die Nachbarn, die Pharisäer und die Jünger. Und hier passiert irgendwie so viel in der Geschichte. Und ich habe mal versucht, das mit Pfeilen darzustellen. Und es wird ein bisschen chaotisch, aber ihr werdet es sehen. Ja? Also Jesus sieht den Blindgeborenen, die Jünger fragen Jesus. Jesus antwortet den Jüngern, der Blindgeborene wird versorgt. Nachbarn reden untereinander, der Blindgeborene redet mit den Nachbarn und so weiter. Also es passiert ganz viel. Die Pharisäer mit dem Blindgeborenen, dann diskutieren sie untereinander. Dann geht's wieder hin und her. Die Eltern kommen mit ins Spiel und sie antworten, sie fragen wieder den Blindgeborenen. Ganz viele Kommunikationswege in diesem einen Kapitel, die irgendwie kaum noch zu übersehen sind. Ja, also dann spricht Jesus am Ende zu allen, die Pharisäer reagieren nochmal und Jesus antwortet ihnen. Ich habe irgendwie, glaube ich, 29 Punkte aufgeschrieben. Ich habe sie jetzt nicht alle namentlich benannt, aber es passiert ganz, 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 ganz viel. Und am Ende kann man eigentlich verwirrt sein, wenn man das sieht. Wust aus Kommunikationswegen. Eine so komplexe Begebenheit. Und diese ganze Geschichte, dieses Kapitel, beginnt mit einem Satz. Als Jesus vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und dieser Blindgeborene war der, der in diesem Tunnel sitzt und das Ende nicht sehen konnte. Aber er wird gesehen. Und das spricht mich immer wieder neu an, wenn ich solche kurze Aussagen über den Herrn Jesus lese. Jesus sieht diesen Mann, er nimmt ihn wahr, er registriert seine Situation. Und genau das dürfen wir für uns wissen. Wenn wir im Tunnel der Dunkelheit sitzen, dann dürfen wir wissen, Jesus sieht uns. Und ich sage das jetzt einmal, wisst ihr, das war irgendwie so meine Gewissheit, als alles um uns dunkel wurde und wir gar nicht wussten, welchen Weg gibt es. Da wussten wir, Jesus sieht uns. Und ich persönlich war in einer Situation, ich konnte gar nicht mehr richtig beten, aber ich wusste, es beten Menschen für mich und das war großartig. Ich habe vor einem Jahr ein Buch gelesen, da stand drin, wenn du nichts mehr beten kannst, dann bete diese drei Worte, Herr, erbarme dich. Und das waren die einzigen Worte, die ich streckenweise laut beten konnte, wenn ich mit meiner Frau zusammen gebetet habe, bevor ich dann losgeheult habe. Manchmal stecken wir im Tunnel der Dunkelheit. Aber wenn wir dann wissen dürfen, Jesus, seht mich, dann ist das das, was uns durchtragen kann. Dieser blindgeborene Mann, der wurde von Jesus gesehen. Er wusste um seine Situation. Jesus weiß um deine Situation. Und vielleicht hörst du das heute das erste Mal, dass Jesus dich sieht. Weil der Blindgeborene wusste das auch gar nicht. Ja? Uns war das als Familie klar, Jesus sieht uns. Ja. Aber der wusste das gar nicht. Aber Jesus sieht ihn. Und er geht nicht gleichgültig vorüber. Und genau das können wir aber auf der anderen Seite auch von Jesus lernen. Laufe mit offenen Augen durch diese Weltgeschichte. Nimmst du die Menschen noch wahr? Ich muss von mir sagen, dass das oft nicht tue. Man hat irgendwie ein Ziel, wo man hin will und steuert darauf zu und guckt nicht nach links und nach rechts. Und man nimmt nichts mehr wahr. Manchmal steckt man sogar im Bann des Smartphones und hat es irgendwie vor sich. Ja. Bei manchen Menschen denke ich, ja, die haben ihre Fernlenkung vor sich. Ne? Die wissen nicht mehr, wo es hingeht. Die laufen nur noch ihrem Smartphone nach. Dann gibt es die auch noch die in ihr Kopfhörer in den Ohren haben. Und dann ist die Wahrnehmung ganz blockiert. Und ich will dich herausfordern, versuche es mal wieder anders. Schalte das Smartphone aus, steck es in deine Hosentasche, nimm die Stöpsel aus deinen Ohren und versuch mal durch dein Umfeld zu laufen, durch dein Dorf oder durch deine Stadt, durch deine Straßen. Versuch die Menschen wahrzunehmen und bete einmal, einfach mal für sie. Das verändert dich. Ich habe das im letzten Winterhalbjahr fast jeden Tag getan, dass ich morgens früh durchs Dorf gelaufen bin und gebetet habe für die Menschen, die dort wohnen. Einige kenne ich. Habe meine Route so ausgewählt, dass ich dann an ihren Häusern auch vorbeikam. Und das hat mir geholfen, an Menschen zu denken, für Menschen zu beten. Jesus sieht den Blindgeborenen und er weiß um ihn und er kennt ihn. Und dann lesen wir, dass auch seine Jünger diesen Mann sehen. Und die haben irgendwie einen ganz anderen, viel oberflächlicheren Blick auf diesen Mann. Und sie haben sofort eine Fantasie über seine Lebensgeschichte und fragen, was ist der Grund dafür? Ne? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Und vielleicht geht uns das genauso, wenn wir durch die Straßen laufen, unseres Dorfes, unserer Stadt, dass wir Menschen direkt in Schubladen packen. Ne? Mir geht das oft so, wenn ich Obdachlose auf der Straße sehe. Und sicherlich bin ich oft genug mit meiner Haltung und meiner Meinung völlig daneben, genau wie die Jünger. Und Jesus korrigiert seine Jünger und setzt einen ganz neuen Fokus. Und er sagt, dieser Mann wurde blind geboren, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Haben wir schon mal irgendwie diesen Blick auf eine herausfordernde Situation gehabt? Als ich dieses Kapitel in der Vorbereitung las, musste ich an Joni Erickson Tada denken. Sie wurde nach einem tragischen Badeunfall mit 17 Jahren querschnittsgelähmt. Sie ist heute 75 oder 76, weiß nicht genau, aber so Mitte 70. Und sie verherrlicht auf eine ganz besondere Art und Weise, trotz ihrer Einschränkung, Gott mit ihrem Leben. Und ich denke fast, das wäre ihr nicht möglich, Gott so zu verherrlichen, wenn Gott ihr nicht diese Herausforderung in ihr Leben gestellt hätte. Diese oft für sie schmerzhaften Situationen. Und an dieser Frau erkennt man, dass Gottes Werk sichtbar wird in ihrem Leben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass uns vielleicht persönlich Dinge herausfordern in unserem Leben, damit Gottes Werke offenbar werden an uns? Als wir wieder laut miteinander beten kommen, haben wir darum gebetet, haben gesagt, ey Gott, bitte, diese Situation fordert uns total heraus, aber bitte verherrliche du dich auch in dieser Situation in unserem Leben. Und das wünschen wir uns. Und wir merken, dass Nachbarn uns beobachten und sagt, ey, wie ihr mit dieser Situation umgeht, das ist irgendwie anders. Und dann können wir sagen, ja, es ist anders, nicht weil wir das selber können, sondern weil wir mit Jesus leben und er uns durchträgt. Wir merken das besonders auch an unserem Nachbarn in der anderen Haushälfte, vielmehr noch an seiner Frau. Er ist im Endstadium einer Krebserkrankung. Und wisst ihr, als ich dieses Kapitel gelesen habe, so bewusst und darüber nachdachte, habe ich gedacht, wie würde Gott verherrlicht werden, wenn dieser Mann sein Leben Jesus gibt und Frieden findet für seine Seele. Darum sind wir heute hier, darüber zu reden, dass wir Frieden finden für unsere Seele. Dass wir wissen, wo es hingeht, wenn das Leben hier auf dieser Erde vorbei ist. Und wir haben die Wahl. Wir können uns für Jesus entscheiden, mit ihm unser Leben gehen und wissen, dass wir über dieses Leben hinaus gerettet sind für alle Ewigkeit. Gott möchte sich verherrlichen an den Menschen in unserem Umfeld, an dem krebskranken Nachbarn, an der Frau in der Nachbarschaft, die immer so verschlossen wirkt. Aber was für eine Verherrlichung Gottes wäre es, wenn sie ihn als ihren Retter annehmen. Das gilt auch für dich. Es ist eine Verherrlichung Gottes, wenn du Jesus annimmst. Das ist dein Retter. Und dann fordert Jesus seine Jünger heraus und damit auch uns als Christen, die ihm nachfolgen. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, an niemand wirken kann. Und Paulus drückt diese Aufforderung im Epheserbrief in Kapitel 2, Vers 10 nochmal irgendwie anders aus. Da heißt es, denn wir sind sein Gebilde, oder eine andere Übersetzung sagt, wir sind sein Meisterwerk, also Gottes Meisterwerk, in Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also wenn du Jesus nachfolgst, dann musst du gar keinen Knoten ins Hirn kriegen und sagen, was soll ich denn tun für Gott? Bete darum, dass du erkennst, was Gott vorbereitet hat für dich. Und dann kannst du losmarschieren. Wie in den letzten Tagen, ja. Manchmal so sehr herausfordernd, Menschen anzusprechen und zu sagen. Und sie auf den Glauben hinzuweisen. Und manchmal brauchen wir kleine Brücken. Gestern saß da ein Ehepaar mit einem kleinen Kind und irgendwie saßen sie eine ganze Zeit lang alleine. Und dann habe ich gedacht, wie kannst du mit ihnen ins Gespräch kommen? Und dann fiel mein Blick auf ein Kindermalheft und dann hatte ich eine Brücke. Dann bin ich hingegangen, habe dem Mädchen das Heft angeboten und habe gesagt, wir sind eigentlich hier unterwegs, um mit Menschen über den Glauben an Gott und die Bibel zu reden. Spielt der Glaube in ihrem Leben noch eine Rolle? Und so entwickelte sich ein Gespräch und es kam irgendwie Neugier auf. Und das ist vielleicht der erste Schritt, den diese Menschen in Richtung Jesus tun. Vielleicht bist du heute hier und kriegst das erste Mal irgendwie einen Gedanken mit aus der Bibel, der dich anspricht. Und vielleicht ist das ein erster Schritt in Richtung Jesus. So ist Gott. Er bereitet das vor, was wir ausführen können. Und macht das zu deinem Gebet, dass du die Werke erkennst. Dann sagt Jesus in der Anwesenheit des Blindgeborenen, ich bin das Licht der Welt. Und ich habe gedacht, was für eine Aussage ist das denn? In Gegenwart eines Blindgeborenen, der hat überhaupt gar keine Ahnung, was Licht ist und was Farbe ist, ja. Was soll er damit anfangen? Und vielleicht geht dir das heute Morgen auch so, dass du sagst, der da vorne redet über Jesus und ich weiß gar nicht genau, was ich damit anfangen soll, ja. Du verstehst gar nicht, wer er ist und wie er ist und was das alles mit dir zu tun haben sollte. Doch Jesus sieht dich und du bist eben nicht egal. Genauso wie bei dem Blindgeborenen. Der hatte keinen Plan, aber Jesus sah ihn. Und er war Jesus nicht egal. In unserer Geschichte schreitet Jesus dann zur Tat. Er spuckt auf die Erde und er macht irgendwie aus Erde und Speichel einen Teig. Wahrscheinlich hat er sich so hingehockt, ne, und auf die Erde gespuckt und umgerührt und das irgendwie aufgehoben. Und man glaubt es kaum, er schmiert dem Blindgeborenen den Dreck in die Augen. Ich glaube, wir würden alle nicht darauf kommen, ne? Wenn wir ein Problem mit den Augen haben, auf die Erde zu spucken, daraus irgendwie so eine Matschepampe zu machen, das in die Augen zu schmieren. Ne? Ich hätte, glaube ich, Angst, krieg eine Bindehautentzündung oder was Schlimmeres. Ja. Aber ich habe gedacht, ey, wenn Jesus das tut, dann wird aus Dreck Medizin. Und dieser Akt hat mich an noch was erinnert. Hat mich daran erinnert, dass ganz am Anfang der Bibel steht, in 1. Mose 2, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Gott macht schon ganz am Anfang aus Dreck was Wunderbares, nämlich einen Menschen wie dich und mich. Und in diesem Wunder, das Jesus hier tut, wird irgendwas sichtbar von seiner Schöpferkraft. Von seiner Schöpferkraft, die an diesem Blindgeborenen sichtbar wird. Der Mann folgt dann den Anweisungen, er geht zu diesem Teich Siloa, er wäscht sich und er kann sehen. Das wird ganz kurz nur berichtet, ja. Und dann kommen die Nachbarn ins Spiel. Sie sehen die Veränderung und sie wundern sich und sie fragen sich, ist das oder ist das nicht? Also wenn so ein Mensch auf einmal wieder ganz gesund ist, dann hat er eine ganz andere Wirkung nach außen und sie sind sich völlig unsicher. Und er löst das Rätsel und er sagt, ich bin's. Und die Neugier ist groß und er berichtet von dem Menschen, der Jesus heißt, der ihn geheilt hat. Und in dieser Begegnung sehen wir, wie dieser Mann Jesus stückweise erkennt. Ich habe das vorhin schon gesagt, vielleicht bist du heute hier und das ist dein erster kleiner Schritt in Richtung Jesus. Und so ging es dem Mann. Er erkennt Jesus stückweise. Er sagt den Nachbarn, es ist der Mensch, der Jesus heißt. Die Nachbarn sind ratlos und naja, dann geht man zu den Pharisäern, die was wissen und was zu sagen haben und sie bringen ihn dorthin und dort wird der Blindgeborene wieder befragt und er erzählt dieselbe Geschichte noch einmal. Und sofort ziehen einige der Pharisäer ihre Rückschlüsse. Dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Also Jesus hatte das Wunder getan an dem Tag, an dem die Pharisäer verboten hatten, Dinge zu tun. Ich gehe darauf gleich noch näher ein. Andere hielten dagegen und sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entsteht ein richtiger Disput. Wir haben das vorhin irgendwie in diesem Schaubild gesehen. Irgendwann haben sie auch miteinander diskutiert. Es gab bei den Juden 39 Sabbatgebote, die alle kreativen Tätigkeiten untersagten. Das waren Tätigkeiten, die etwas Neues oder eine neue Situation erschaffen, die vorher noch nicht existierte. Und somit war dann wohl auch klar, dass die Heilung eines Blindgeborenen, die sein Leben total verändern würde, am Sabbat nicht vollzogen werden durfte. Doch was ist der eigentliche Hintergrund dieses selbstgemachten Problems? Also diese Vorschriften stehen so nicht in der Bibel. Das waren irgendwelche Gedankenkonstrukte und Rückschlüsse, die die Pharisäer gezogen hatten. Und somit war es ein selbstgemachtes Problem. Die anderen drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, berichten in ihren Evangelien eine Begebenheit von Jesus, der mit seinen Jüngern durch die reifen Felder ging. Und die Jünger pflückten am Sabbat die Ähren ab und rieben sie zwischen den Händen und aßen das Getreide. Und alle Berichte enden damit, der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Also auch da haben die Pharisäer schon einen Aufstand geprobt. Ne? Aber wer ist eigentlich Herr des Sabbats? Am Anfang der Bibel heißt es auch in 1. Mose 2, Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und in den 10 Geboten heißt es auch über den Sabbat, dass es ein Tag ist, den man für Gott halten soll. Wir haben nach der Auferstehung Jesu den Sonntag als diesen Tag, den wir gerne als Christen Gott widmen möchten. Ja, und Gottes Wunsch war es, dass der Mensch einen Tag reserviert in der Woche für ihn. Und da heißt es in den 10 Geboten auch, dass Gott den Sabbat segnete und ihn heiligte. Also es ist klar, dass der Schöpfer Gott der Herr des Sabbats ist. Und das war ein richtig fettes Problem für die Pharisäer. Wenn Jesus der Herr des Sabbats war, dann war er auch der Schöpfer Gott. Dann hätten sie ihn als Gott anerkennen müssen. Und das ging für sie überhaupt gar nicht. Und so mussten sie irgendwie mit diesem Spagat zwischen, er hält den Sabbat nicht und wie kann ein sündiger Mensch diese Zeichen tun, klarkommen. Aber der Blindgeborene, der kommt durch diese Diskussion ein Stück weiter und er erkennt, er ist ein Prophet. Das ist der nächste Schritt. Es gibt viele Menschen in unserem Land, die im Rahmen der Flüchtlingskrise in den letzten 10 Jahren in unser Land geströmt sind und ganz viele von denen sagen, ja, Jesus ist ein Prophet. Dieser Mann hat gesagt, ja, das ist mehr als ein Mensch. Nur ein Mensch, der Jesus heißt, er muss ein Prophet sein. Der Mann erklimmt die nächste Glaubensstufe. Doch die Juden suchen krampfhaft nach einer anderen Lösung und sie kommen zu dem Schluss, dass sie ihm einfach nicht glauben, dass er blind geboren wurde. Und so rufen sie seine Eltern, um die letzte Chance zu nutzen, sich aus dieser misslichen Lage herauszuholen. Doch ohne Erfolg. Die Eltern beziehen keine klare Stellung, da sie Angst haben, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Damit wären sie gesellschaftlich geächtet. Und dennoch bestätigen sie, dass dieser Mann ihr Sohn ist und dass er blind zur Welt kam. Die weiteren Versuche der Pharisäer, die wirken fast verzweifelt. Sie rufen den Blindgeborenen erneut zu sich und versuchen, Druck aufzubauen, indem sie sagen, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Und es ist so schön zu lesen, was der blindgeborene Mann dann sagt. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Und wir bekommen den Eindruck, dass dieser Mann gar keinen Stress damit hatte, den Menschen etwas zu Jesus zu sagen. Er fing nicht an, ihn zu verteidigen oder irgendwas zu rechtfertigen, sondern er hat gesagt, eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Er hat nur berichtet, was er erlebt hat. Und ich habe gedacht, davon muss ich mir vielmehr eine Scheibe abschneiden. Wie oft versuche ich, wenn es um meinen Glauben an Jesus geht, mich zu verteidigen, zu rechtfertigen oder Jesus zu verteidigen. Der Blindgeborene tut das nicht. Er sagt einfach nur, was er mit Jesus erlebt hat. Und es wäre so gut, wenn du, der du Jesus schon als Herrn angenommen hast, und ich, wenn wir den Menschen einfach nur erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Das ist viel authentischer. Da merken die Menschen, nee, das hat was mit unserem Alltag zu tun. Ich saß in einem Gespräch die Woche mit 2 Menschen und die sagten, ja, wie sieht das denn konkret aus in ihrem Leben? Und dann habe ich ein bisschen was erzählt. Und das ist gut. Unser Glaube ist nicht nur ein Glaube, den wir sonntags leben und der sonntags abends in die Schublade kommt und dann samstags abends wieder rausgeholt wird, sondern Jesus ist da in der ganzen Woche, von Sonntag bis Samstag. 24,7. Die Pharisäer geben trotzdem nicht auf. Sie fragen, was hat er dir getan? Wie öffnete er deine Augen? Und der Blindgeborene merkt, dass hier was faul ist. Und man bekommt den Eindruck, seine Antworten bekommen so einen sarkastischen Einschlag. Er fragt, wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Wir merken, er wird hier fast zum Ketzer, ja, das ist, Darauf erntet er Verachtung. Sie sind Moses Jünger, sagen sie. Von Jesus wissen sie nicht einmal, woher er ist. Doch wenn sie aufrichtig wären, dann könnten sie das ganz schnell herausfinden. Jesus ist ihnen einfach ein Dorn im Auge. Der Mann bringt die Situation zum Siedepunkt und sagt, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Und dann fängt er an, die Pharisäer zu belehren und macht deutlich, dass Jesus gar kein Sünder sein kann. Für ihn ist völlig klar, dass Jesus von Gott kommt. Er sagt, wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Und damit geht er den nächsten Glaubensschritt. Wenn dieser nicht von Gott wäre. Er sagt, Jesus kommt von Gott, und das ist eine Erkenntnis, die er direkt auch als Bekenntnis ausspricht. Und dieses Bekenntnis zu Jesus, das führt zum Rauswurf. Eigentlich hätten die Pharisäer es besser wissen müssen. In den Schriften steht in den Propheten bei Jesaja in Kapitel 35, er selbst, der Messias, kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Jesaja beschreibt hier den Messias, den Kommenden. Hier war vor den Augen der Juden ein messianisches Zeichen Wirklichkeit geworden. Ein Blindgeborener konnte sehen. Statt sich zu freuen, fürchten sich die Pharisäer darum, ihre Machtstellung zu verlieren. Und sie kämpfen einen erbitterten Kampf gegen den Messias. Das hätten sie nie so gesagt. Sie kämpften gegen Jesus, aber er war der verheißene Retter. Sie lehnen ihn ab. Er ist in ihren Augen ein Skandal. Der Skandalon. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther in Kapitel 1, weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß oder ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber Juden wie Griechen Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Im griechischen Text steht hier für Anstoß oder Ärgernis das Wort Skandalo. Jesus war ein Skandal für die Juden. Und heute erleben wir das auch immer mehr, dass Jesus ein Skandal für die Menschen ist. In 4 Monaten ungefähr feiern wir wieder Weihnachten und damit die Menschwerdung von Jesus. Und die Menschen wollen nicht über ihn reden, geschweige denn über ihn nachdenken. Wir können über Gott und die Welt reden. Wir können über ein Baby reden, das in eine Futterkrippe gelegt wurde. Aber sobald es um Jesus geht und warum er kam und was seine Mission war, dann hört das Verständnis auf. Lasst uns nicht müde werden, über Jesus zu reden. Und über das, was er in unserem Leben getan hat. Wer ist Jesus für dich? Ein Skandal oder dein persönlicher Herr und Retter? In unserer Begebenheit wechselt die Szene. In Vers 35 haben wir gelesen, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten und dann fand er ihn. Jesus bleibt dran, auch wenn du dich verloren fühlst. Und alleine. Er bleibt dran. Jesus hörte davon. Am Anfang haben wir in Vers 1 gelesen, dass Jesus den Blindgeborenen sah. Er nahm ihn wahr. Er ging nicht einfach vorbei. Und hier am Ende merken wir, dass er immer noch Interesse an den Blindgeborenen hatte. Auch wenn das augenscheinlich wichtigste Problem behoben war. Jesus hört von dem Rausschmiss und dann findet er ihn. Und wer etwas findet, der hat meistens gesucht. Jesus geht dem Mann nach. Ihm fehlt noch eine wichtige Erkenntnis. Eigentlich die wichtigste Erkenntnis überhaupt. Und so stellt der Jesus diesem Mann die entscheidende Frage. Glaubst du an den Sohn Gottes? Jetzt geht's ums Ganze. Glaubst du an den Sohn Gottes? Für den Blindgeborenen wird das zur Kardinalfrage. Glaubst du an den Sohn Gottes? Darauf antwortet er, wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Es ist so viel passiert in dem Leben dieses Mannes und hier scheint er völlig verwirrt zu sein. Doch Jesus hilft ihm mit ganz viel Liebe und Geduld weiter. Du hast ihn gesehen und er mit dir redet. Der ist es. Jesus führt diesen blindgeborenen Mann Stück für Stück. Ganz behutsam, von Glaubensschritt zu Glaubensschritt. Ohne ihn zu korrigieren und ihn zu überfordern. Ihn zu maßregeln. Und jetzt endlich erkennt dieser Mann ihn als den Sohn Gottes. Den Retter und Erlöser. Am Ende vom Johannesevangelium im Kapitel 20 finden wir eine Begründung für die Wunderzeichen, die Jesus getan hat. Dort heißt es, diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Der Blindgeborene erkennt Jesus als den Messias an, als den Sohn Gottes. Und seine Reaktion ist, er wirft sich nieder vor ihm. Wenn ein Mensch erkennt, wer Jesus Christus ist, dann erkennt er auch immer seinen eigenen Zustand. Das fordert dann zwingend eine Reaktion. Entweder er erhebt sich über Jesus oder der eigene Stolz zerbricht und er wirft sich vor ihm nieder und erkennt ihn als Herrn und König in seinem Leben an. Jesus ist der Sohn Gottes. Das war die Erkenntnis des blindgeborenen Mannes. Der Glaubensschritt, der nächste und damit die echte Kehrtwende in seinem Leben. Der Blindgeborene glaubt, er demütigt sich vor Jesus. Demut ist ein ganz unattraktives Wort. Ne? Wir müssen unseren Stolz über Bord werfen und demütig sein. Aber es hilft im Miteinander. Und es klärt unsere Beziehung zu Gott, wenn wir uns vor ihm demütigen und ehrlich sind, wie unser Leben aussieht. Wie ist heute deine Haltung vor Jesus Christus? Bist du stolz? Bist du zu stolz, um dich vor ihm zu beugen? Ich hoffe nicht. Beuge deine Knie vor ihm. Erkenne ihn als Herrscher deines Lebens an. Bekenne ihm deine Schuld, denn dann ist er treu und gerecht und vergibt dir deine Sünden. Dann wirst du durch den Glauben Leben haben in seinem Namen. Das verspricht uns das Johannesevangelium. In Vers 39 gibt Jesus noch ein Statement ab. Und hier scheint er wieder einige Zuhörer zu haben. Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Und vielleicht stimmt dich diese Aussage nachdenklich. War Jesus nicht in die Welt gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist? Suchen und retten? Genau das war sein Ziel. Das haben wir gesehen in dieser Begebenheit, dass er den Blindgeborenen gesucht hat. Und dass es seine höchste Priorität hatte, ihn zu retten, ihn zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen. Das war sein Ziel. Und dennoch gibt es auch diese Kehrseite. Wer das Rettungsangebot ausschlägt, verfällt dem Gericht Gottes. Die Pharisäer verschlossen ihre Augen vor der Wahrheit und waren somit blind dafür. Sie sind es, die dann postwendend auf diese Aussage reagieren und fragen, sind denn auch wir blind? Und Jesus antwortet in seiner unendlichen Weisheit, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Die Sünde der Pharisäer war der eigene Stolz, der sie hinderte, die Wahrheit zu erkennen und umzukehren. Was für ein dramatisches Urteil wird über sie gefällt. Aber wie sieht es mit deinem Stolz aus? Hindert dich dein Stolz, dich Jesus zuzuwenden und ihn anzunehmen? Bedenke den Ernst deiner Entscheidung. Gott führt jeden Menschen immer wieder an Punkte in seinem Leben, wo er eine Entscheidung fordert. Wer ist Jesus für dich? Wir gucken uns zum Schluss noch mal ganz kurz die Menschen an, die in Kontakt mit Jesus waren. Da waren die Jünger. Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, und Jesus zeigt sich ihnen als Schöpfer, der die Macht hat über alle Naturgesetze. Sie sind seine Begleiter und sie sind Lernende. Vielleicht gehörst du auch zu einer Gruppe. Sagst, ja, ich folge Jesus nach und ich bin ein Lernender in seiner Nachfolge. Dann gibt es die Nachbarn, die irgendwie ratlos sind und sie schieben dieses Problem der Ratlosigkeit auf die nächste Ebene zu den Pharisäern. Und damit sind sie raus aus der Nummer. Vielleicht geht es dir auch so. Du wirst mit Jesus konfrontiert und das Thema ist dir irgendwie zu schwierig. Und du denkst, ah, das ist was für die Frommen. Ich schieb das Thema mal weiter. Das passt eher für meinen Nachbarn oder für meinen Arbeitskollegen, aber nicht für mich. So Menschen waren irgendwie die Nachbarn und haben damit eigentlich auch eine Entscheidung gefällt. Nämlich nicht für Jesus. Dann kamen die Pharisäer ins Spiel. Und ihr Stolz hindert sie daran, Jesus als den Messias zu erkennen. Und darüber habe ich gerade am Ende geredet. Wie sieht es mit deinem Stolz aus? Bist du bereit, deinen Stolz zu brechen und dich vor Jesus zu beugen, ihn anzuerkennen? Wir haben etwas über die Eltern gelesen. Die Eltern halten sich raus. Sie haben Angst, ihren Status zu verlieren. Vielleicht geht dir das auch so und du sagst, ja, das Thema hat mich angesprochen, aber wenn ich zu einem Jesus-Nachfolger werde, dann verändert das mein Leben, dann verliere ich meinen Status. Was ist dann mit meinen Freunden, mit meinen Arbeitskollegen, mit meiner Familie? Die Eltern trafen keine Entscheidung. Sie behielten ihren Status in der Gesellschaft. Aber am Ende haben sie Jesus abgelehnt. Wir haben den Blindgeborenen gesehen und das ist so hoffnungsvoll. Er macht Schritte im Glauben. Jesus interessiert sich für ihn und er erkennt, da ist ein Mensch, der sich für mich interessiert und der heißt Jesus. Und er kommt zur Erkenntnis, es ist mehr als ein Mensch. Er muss ein Prophet sein. Und je mehr er sich damit beschäftigt und auch den Widerstand gegen Jesus erlebt, kommt er zu dieser Erkenntnis. Der ist mehr als ein Prophet, der muss von Gott kommen. Ein von Gott Gesandter. Und am Ende fällt er auf die Knie vor Jesus und erkennt ihn an als den Sohn Gottes. Die beste Entscheidung seines Lebens. Ich wünsche mir so sehr, dass du diese beste Entscheidung deines Lebens auch fällst, wenn du sie noch nicht gefällt hast, heute. Und an der anderen Stelle will ich sagen, auch heute brauchen Menschen noch Glaubensschritte. Wenn wir Jesus-Nachfolger sind, dann wünschen wir uns, dass wir ein Gespräch führen mit einem Menschen und der erkennt, wer Jesus ist und dass er ihn annimmt. Aber so lief das selbst bei Jesus nicht. Jesus hatte total viel Geduld und er hat auch Geduld mit dir. Und er geht Schritt für Schritt, um die Menschen an den Punkt der Umkehr zu bringen. Und vielleicht ist heute ein Tag, an dem du deinen ersten Glaubensschritt machst und sagst, ja, ich habe was von Jesus gehört. Und irgendwie bin ich offen für ihn, er beeindruckt mich. Und vielleicht kommt der nächste Schritt erst morgen oder in einer Woche. Aber wenn du schon an diesem Punkt bist, dass du denkst, ja, der ist von Gott gesandt und es geht mich ganz persönlich was an, dann schieb die Entscheidung nicht hinaus. Dann geh diesen Schritt heute und sag, Jesus, du bist Gottes Sohn. Ich möchte, dass du die Herrschaft meines Lebens übernimmst. Ich bekenne dir meine Schuld. Ich möchte mit dir leben. Vergib mir. Dann wird dein Leben frei sein und eine tiefe Sinnerfüllung erfahren. Ich wünsche dir Gottes Segen, dass Gott weiter redet in dein Leben hinein. Egal, ob du auch diese Entscheidung schon gefällt hast und gesagt hast, ja, ich folge Jesus nachher. Es gibt immer weitere Glaubensschritte. Und wir dürfen in unserer Nachfolge Jesus hinterher ihm immer ähnlicher werden, immer ein kleines Stück. Und manchmal schickt er uns dunkle Phasen in unser Leben, damit wir merken, wir sind auf ihn angewiesen. Und sie helfen uns, ihm vielleicht ein kleines Stück ähnlicher zu werden. Aber das möchte ich Mut machen, nochmal sagen, wenn die Krisen des Lebens kommen und Jesus an deiner Seite ist, dann bist du nicht allein. Er ist bei dir. Und er ist derjenige, der durch tiefstes Leid gegangen ist hier auf dieser Erde, bis in den Tod. Er weiß, wovon du redest, wenn du Not hast, weil er das selber kennt. Und darum bist du gut bei ihm aufgehoben. Ich wünsche dir sehr, dass du dich ganz ihm anvertraust und mit ihm gehst. Ich habe vergessen, weiterzuklicken. Vom Dunkel ins Licht, das wünsche ich dir. Dass du Jesus als das Licht der Welt erkennst, ihn wahrnimmst, deinen Stolz über Bord wirfst und dich vor ihm beugst. Amen.